Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Langeweile, Stille, Langsamkeit, Muße, Zeit, Glück. All das sind Begriffe und wahrscheinlich auch Zustände, mit denen sich mein heutiger Gast intensiv beschäftigt hat und die er neben vielen anderen Themen in Bildern festzuhalten weiß. Bilder, die einen Augenblick im Leben herausgreifen und oft ein Zusammenspiel von Mensch, Natur und Tier offenbaren. Bilder, die das Wasser, den Himmel, die Nacht in den schönsten Farben wiedergeben. Freuen Sie sich auf ein Gespräch mit dem Meister dieser Augenblicke, mit dem Künstler Quint Buchholz. Am Mikrofon begrüßt Sie Ute Wegmann. Wer das Mondlicht fängt, der Sammler der Augenblicke, vom Glück der Langsamkeit, alles hat seine Zeit. Alles das eine kleine Auswahl von Quint Buchholz Titeln. Die Titel geben treffend die Themen Ihres Werkes wieder, Quint Buchholz. Oder habe ich irgendein wichtiges Thema vergessen?
Nein, also ich glaube, ich habe wirklich gar nicht so viele Themen, weil ich in eigentlich immer wieder denselben Themen oder Gegenständen immer wieder neue Geschichten finden kann. Und es auch schön finde, wenn ich immer wieder an ähnliche thematische Orte zurückkehre, auch manchmal nach 10 oder 20 Jahren und gucke, was passiert da jetzt, was macht es jetzt mit mir.
Quint Buchholz ist geboren 1957 im Rheinland, in Stuttgart aufgewachsen, in München studiert, zuerst Kunstgeschichte, dann an der Akademie der Bildenden Künste. Sind Sie Schwabe, Bayer oder gibt es sogar auch noch eine Verbindung zum rheinischen Quint Buchholz?
Zum rheinischen Quint Buchholz am wenigsten eigentlich. Mein Vater kam aus Berlin und meine Mutter ist in Ostpreußen geboren und in Schlesien aufgewachsen. Also ich habe eher eine norddeutsche Herkunft, auch wahrscheinlich was die Sprache betrifft. Schwäbisch durften wir zu Hause nicht reden, weil mein Vater gesagt hat, das kriegen wir nie mehr los, wenn wir uns das mal angewöhnen, was wahrscheinlich eine weise Vorgabe war für uns. Inzwischen bin ich dem Bayerischen doch sehr viel näher, als ich mir das früher hätte vorstellen können. Als ich da hingezogen bin mit 19, war das doch zumindest die bayerische Bevölkerung und Art war mir doch sehr fremd bis skurril manchmal für mich. Und inzwischen habe ich viele sehr schätzen gelernt, auch an der bayerischen Lebensart. Mein Freund und Kollege Reinhard Michel spricht immer vom bayerischen Buddhismus und das ist sowas, was ganz schön beschreibt, was die Bayern auch können, ein Leben lassen und zu wissen, dass die Menschen auch verschieden sind und jeder es auf seine Weise macht.
Sie haben ja Illustrationen zu über 40 Büchern gemacht. Sie blicken auf über 100 Ausstellungen im In- und Ausland, auf zahlreiche Preise. Sie haben als Bühnenbildner fürs Theater gearbeitet, sind freischaffender Künstler, leiten aber auch regelmäßig Workshops für Illustration. Wenn man das jetzt so alles aufzählt, dann klingt es viel. Man könnte fast sagen, es klingt stressig. Aber was von all dem entspannt Sie denn am meisten?
Das Malen. Das Malen, wenn ich mitten in einem Bild drin bin. Und letztlich geht es mir auch darum. Also das ist das so der Ort, zu dem ich immer wieder versuche, zurückzukehren. Und ja, ich würde sagen, an dem ich auch meinen Frieden finde am meisten, ja. Das ist nicht immer so und es gibt bei jedem Bild auch Phasen, wo man nicht genau weiß, wo es lang geht oder wo man auch denkt, es wird nichts. Das habe ich bei jedem Bild, wo ich es wegschmeißen will und denke, lieber neu anfangen. Ich habe aber inzwischen die Erfahrung gemacht, dass ich ein Bild immer erst am Ende beurteilen möchte. Und dann kann man sagen, das ist nicht so gut geworden oder es taugt einigermaßen. Und die anderen Sachen, die mache ich auch alle gerne, wenn es nicht zu eng, zu viel hintereinander ist. Aber das Malen, darum geht's.
Gibt es da einen Unterschied zwischen einem Auftragsbild, vielleicht einem Cover, das Sie gestalten sollen, oder der freien Malerei?
Ja, schon. Als ich angefangen habe, habe ich das ganz gut hingekriegt. Also angefangen habe, Buchillustrationen zu machen, so meine eigenen Bilder eigentlich auch zu malen für die Buchillustration, auch für die Cover. Jetzt haben sich die Zeiten aber ziemlich verändert. Die Einflussnahme des Vertriebs und der Vertreter auf auch Umschlaggestaltungen zum Beispiel ist immens geworden. Und ich habe irgendwann beschlossen, dass ich dann nicht mehr dabei bin, weil das dann nach Kriterien stattfindet, die nicht mehr meine sind. Und dann macht es keinen Spaß mehr oder man braucht dann ewig, um sich zu irgendwas zu zwingen und am Ende ist es doch kein gutes Bild und ich möchte schon im Zweifelsfall mich immer für das gute Bild entscheiden, sofern mir das möglich ist, ja.
Und wenn Sie jetzt sagen, Sie sind nicht mehr dabei, ist das jetzt eine grundsätzliche Geschichte, dass Sie keine Cover mehr machen oder dass Sie in einer konkreten Situation entscheiden, hier wird mir jetzt zu viel diskutiert, hier steige ich jetzt aus?
Also es ist schon eine grundsätzliche Entscheidung, Auftragscover nicht mehr zu machen. So, die habe ich jetzt schon vor einer ganzen Weile getroffen. Es gibt zwar immer wieder Cover von mir auch, also zum Beispiel jetzt auf dem letzten Roman von Jostein Garder, aber das sind Bilder, die gibt es schon und da beschließt dann der Verlag vielleicht mit mir zusammen, dass es dieses Bild sein könnte. Aber dann habe ich das Bild in meiner Freiheit gemalt und jemand anders sagt, das können wir gebrauchen. Das finde ich, ist okay. Ich arbeite halt auch nicht gerne so nach Absprache, dass man dann eine Skizze macht und dann sagt der Verlag jeder irgendwas dazu und dann kommt am Ende irgendein langweiliger Konsensbrei raus. Das ist einfach nicht die Art, wie ich arbeiten möchte. Ich habe früher auch bei Hansa das immer so gemacht, dass ich ein Bild fertig gemalt habe ohne Skizzen und dann gesagt habe, entweder ihr nehmt's oder ihr nehmt's halt nicht. Und dann überlege ich, ob ich nochmal einen Anlauf nehmen kann oder nicht. Aber ich würde sagen, Buchcover, es ist schwer geworden, da noch so richtig gute Freiräume zu haben. Und es geht wirklich in Richtung so Austauschbarkeit oder am liebsten ein Cover zu haben, was es so ähnlich schon woanders gibt und was erfolgreich war. Und damit geht es ja nicht voran. Als ich angefangen habe, da konnte man mit sehr viel schrägeren Ideen auch kommen. Und da gab es eine Begeisterung dafür, die es heute nicht mehr gibt.
Ihre Bilder, annähernd fotorealistische Darstellung von Situationen, halten ja oft ein magisches Moment auch fest. Das Kind, das auf dem Rücken eines schlafenden Nashorns liegt, der schwebende Zirkuswagen, von dem eine Sprossenleiter in die Tiefe geht, das Pferd oben auf der Leuchtturmplattform, immer wieder auch Figuren, die Musikinstrumente spielen. Jedes Bild eine eigene Geschichte. Wie wichtig ist in Ihrem Leben und in den Bildern das Surreale?
Ich bin gar nicht so einverstanden mit dem Begriff surreal, vielleicht schon mit dem Begriff Surrealismus, der mir auch oft zugeordnet wird. Nicht, weil ich unter dieser Richtung der Malerei zumindest was anderes verstehe. Ich glaube, dass ich eine vielleicht besondere Art habe, auf die Welt zu schauen, weil ich nicht unbedingt nach dem Surrealen suche, sondern weil ich das sehe, weil ich schon, glaube ich, als ganz junger Mensch diese Trennung zwischen dem, was wir für Realität halten und all den anderen spannenden Räumen, die es auch gibt, ja, in unserem Kopf oder irgendwo in anderen Köpfen, diese Trennung habe ich eigentlich nie so richtig vollzogen und deshalb fallen mir all diese Dinge, die in meinen Bildern eben ein bisschen anders sind, als man sie gewohnt hat, auch nicht besonders schwer, die zu finden. Das sind eigentlich Ausdrucksformen von einer bestimmten Gedankenwelt auch.
Ich würde Sie ja fast gerne jetzt fragen, ob Sie was Magisches in unserem Studio hier sehen, was ich nicht sehe.
Da wären wir, glaube ich, wieder bei der Langsamkeit und dabei, dass meine Ideen meistens sehr lange Zeit brauchen und wachsen. Es kann sein, dass ich hier irgendwas mitnehme und dass das in 3 Jahren in irgendeinem Bild auftaucht oder eine Rolle spielt.
Dann müssen Sie es mir nur erzählen, da wäre ich sehr glücklich drüber, damit ich das in Zukunft auch sehen kann. Eine weitere unverkennbar wichtige Rolle spielen Tiere, heimische und wilde. Es gibt ein Selbstporträt mit einem Pinguin, Sie beide im Profil, vielleicht mit Blick aufs Meer, das wissen wir nicht. Es gibt ein Tierbuch, Quinns Tierleben heißt das, 60 Bilder, Gedichte, Aphorismen, Geschichten. Und es gibt natürlich eine Vielzahl von Bildern in anderen Büchern mit Vögeln, mit Löwen, mit Katzen. Ich denke jetzt an Nero Corleone, das Sie ja mit Elke Heidenreich zusammen gemacht haben, und Schnecken. Welche Bedeutung haben die Tiere?
Ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin nicht so ein ganz naher Tiernarr, wie es zum Beispiel meine Mutter war, die zu jedem Tier hingegangen ist und sofort mit dem Tier irgendwie in Kontakt war, ja. Dass die Tiere kamen, meine Tochter Hanna, meine jüngste Tochter, bei der ist das ganz genauso. Ich stehe eher so ein bisschen scheu am Zaun und staune und gucke. Aber gleichwohl sind die Tiere ein großes Thema für mich. Ich bin in Bayern in einer Zeit, wo das noch sehr unüblich war, mit 20 Vegetarier geworden, weil ich es einfach aufgrund mehrerer Episoden, die sich verdichtet haben in dieser Zeit, war das eines Tages klar, dass ich es nicht mehr mitmachen möchte. Und natürlich hat mich dieses Thema und wie wir als Menschen auch mit der Verantwortung umgehen, die uns auch für die Tierwelt ja längst auferlegt ist, wie wir das tun oder eben diese Verantwortung nicht wahrnehmen, das beschäftigt mich sehr. Und ich glaube auch, das sehen wir auch jetzt in vielen Themen, die wir gerade als Menschheit zu bewältigen haben, aber ich glaube, dass der Umgang mit den Tieren eine zentrale Frage für die Zukunft auch der Menschheit sein wird. Wie weit wir bereit sind, da einfach was anderes für möglich zu halten. Ich würde sagen, ich sehe Tiere als unsere Vettern und Cousinen, als unsere nächsten Verwandten, die es im ganzen Weltall gibt. Und ich finde, das setzt was ganz anderes voraus oder macht was ganz anderes notwendig, wenn wir mit ihnen umgehen.
In Ihren Bildern hat man den Eindruck, es ist so partnerschaftlich, wie Sie drauf schauen und wie Sie auch die Figuren mit den Tieren agieren lassen, hat was sehr auf Augenhöhe.
Ja, das finde ich eigentlich auch richtig, weil es gibt ja für diese Grenzziehung zwischen Mensch und Tier gibt es ja auch philosophisch keine belastbare Grenze. Also das geht einfach nicht. Und die moderne Naturwissenschaft, die Tierverhaltensforscher sagen alle, wir wissen immer noch fast nichts über die Tiere. Ja.
In dem Buch Vom Glück der Langsamkeit, da finden wir Bildtafeln, doppelseitig oder einseitig, eine Sammlung von Gedichten, Notizen, Sinnsprüchen von Nietzsche über Gryphius, Kaleko zu Marc Aurelius Antonius. Und dort findet man auch eine Beobachtung des französischen Philosophen Paul Valéry. Ich zitiere: Beim Erwachen so milde das Licht und so schön dies lebendige Blau. Nun ist hier von der Morgendämmerung die Rede. In Ihren Bildern finden wir oft die sogenannte blaue Stunde festgehalten, die Zeit zwischen Sonnenuntergang und Nacht. Welches Blau liegt Ihnen mehr?
Ich würde sagen, so vom großen Bogen hatte ich eine ganz lange Zeit, wo es eindeutig das Abend- und Nachtblau war, was mich sehr viel beschäftigt hat. Aber inzwischen ist es oft auch der Morgen. Also vielleicht liegt darin auch ein bisschen mehr Zuversicht, als ich sie früher hatte in manchen Dingen des Lebens.
Wie unterscheiden sich die beiden Blaus aus Ihrer Perspektive?
Also ich meine, es gibt ja, wie man an meinen Bildern sehen kann, die ja oft blau sind, gibt es ja ganz viele verschiedene Blaus. Aber das Morgenlicht ist zarter und weicher einfach. Nicht umsonst gehen viele Fotografen, ich auch, morgens vor Sonnenaufgang raus, um dieses schöne, weiche Licht zu erwischen, was es am Abend so nicht gibt.
Die Gedichte sind ja ganz wichtig für Sie. Die spielen eine große Rolle. Sammeln Sie die? Haben Sie so einen Zettelkasten oder führen Sie darüber Buch? Denn Gedichte und Notizen findet man ja in vielen Büchern.
Ich habe schon vor ganz vielen Jahren angefangen, ich nenne sie inzwischen Poesiealben, also meine eigenen Poesiealben zu führen. Ich habe eine ganze Reihe von Bänden, in die ich Gedichte schreibe oder auch Sprüche, manchmal auch Dinge, die mir irgendjemand schickt oder sagt oder aufschreibt, die dann da drin landen. Und es ist eigentlich so eine Sammlung von vielen Lieblingszitaten, Geschichten. Und bei dem Vom Glück der Langsamkeit waren diese Texte so ein Grundbaustein. Ich habe da natürlich noch ganz viel auch woanders gesucht, aber ich habe einiges auch darin gefunden, also einige Lieblinge, die ich da unterbringen konnte.
Sie haben uns eins mitgebracht, das wollte ich Sie bitten, ob Sie uns das jetzt lesen könnten, ein Gedicht von Thomas Tranströmer, dem großen schwedischen Lyriker.
Es ist nur, das ist dann vielleicht eine Zwischenbemerkung, dieses Gedicht ist ja nicht in dem Buch drin. Ne?
Das ist also nicht im Buch, aber es ist eins Ihrer Lieblingsgedichte, oder?
Ja, ich habe das dann nachentdeckt und hätte es sofort noch in das Buch aufgenommen, sozusagen. Aber es ist mir erst ein bisschen später begegnet, von Thomas Tranströmer, Romanische Bögen. In der gewaltigen romanischen Kirche drängten sich die Touristen im Halbdunkel. Gewölbe klaffend um Gewölbe und kein Überblick. Kerzenflammen flackerten. Ein Engel ohne Gesicht umarmte mich und flüsterte durch den ganzen Körper: Schäm dich nicht, Mensch zu sein. Sei stolz. In dir öffnet sich Gewölbe um Gewölbe, endlos. Du wirst nie fertig, und es ist, wie es sein soll. Ich war blind vor Tränen und wurde auf die sonnensiedende Piazza hinausgeschoben, zusammen mit Mr. und Mrs. Jones, Herrn Tanaka und Signora Sabatini. Und in ihnen allen öffnete sich Gewölbe um Gewölbe endlos.
Der Künstler Quint Buchholz ist heute Gast im Büchermarkt und las ein Gedicht des Dichters Thomas Tranströmer. Sich öffnen, Frieden finden mit sich und der Welt, anzuerkennen, dass man nie fertig wird, zu sich kommen, sich Zeit nehmen. Vereint dieses Gedicht das, was Sie sich für sich selber und für die Menschen wünschen?
Vielleicht bewegt man sich im Laufe des Lebens oder manche bewegen sich in diese Richtung, die das Gedicht ausdrückt, einfach auch weniger vom Wollen, vom Träumen, vom Suchen her zu leben, was alles in einer bestimmten Zeit auch ganz wichtig ist. Aber dieses anzunehmen, dass die großen Dinge ohne einen passieren und man nur ein bisschen Erkenntnis gewinnen kann, aber auch es sich immer noch ein, sich immer das nächste Gewölbe öffnet, wie es in dem Gedicht heißt, das hat für mich was sehr Beruhigendes und Tröstliches inzwischen, ja. Und es hat vielleicht auch damit zu tun, dass so die eigene Wichtigkeit nicht mehr so eine Rolle spielt wie früher, ja.
Elke Heidenreich hat ja im Vorwort zu ihrem Buch geschrieben, man brauche ein Talent, um das Glück zu sehen. Haben Sie dieses Talent, Quint Buchholz, das Glück zu finden? Und hat Glück auch was mit Demut zu tun?
Ich glaube, ich habe dieses Talent, ja. Meine Frau würde das bestätigen, weil sie immer wieder sagt, ich sehe Dinge auch so im Alltag, irgendwelche Zeichen. Ich habe so gewisse Spiele, die ich auch immer wieder spiele. Ich gucke zum Beispiel immer Autonummern an und gucke, ob mir die Zahlen oder die Buchstaben, ob ich daraus irgendeine schöne Botschaft machen kann. Also solche Dinge, die sehe ich vielleicht oft und auch gerne oder hab einen Blick dafür. Was die Demut angeht, es gibt ja so eine Demut, die ich aus meiner religiösen Erziehung, meiner Kindheit kenne.
Ja, die meine ich nicht.
Wo das ein ganz schreckliches Wort ist, ja. Aber im Sinne von, ja, Bescheidenheit oder sich eben nicht so wichtig zu nehmen und zu wissen, dass man nicht so groß ist, ja. In dem Sinne hilft einem das sicher auch. Glück zu sehen, auch Glück in den kleinen Dingen zu sehen, in den alltäglichen.
Ich komme nochmal zurück zum Blau. Blau ist eine Erdkugel, so erinnern wir das Cover des Buches, das für Sie vielleicht das Tor zur Kinder- und Jugendliteratur war, 1993, Justein Garders, Sophies Welt. Mir sind Sie tatsächlich zum ersten Mal in einem meiner Herzensbücher begegnet, Roberto Piumini, Matti und der Großvater. Das war aber auch 1993.
Ja.
Eine berührende, tröstliche Geschichte über den Abschied eines Enkels vom gerade verstorbenen Großvater, an dessen Bett der Junge alle Wege und schönen Erlebnisse mit dem Opa nochmal erinnert und auf besondere Weise mit ihm in Dialog tritt. Dazu haben ihre Bildtafeln beigetragen in diesen warmen Farben eines italienischen Sommertages. Waren das so die Anfänge, der Weg in die Kinder- und Jugendliteratur?
Also für mich hat der Weg schon ein bisschen früher begonnen. Allerdings waren das beides Bücher aus dem damals ganz neuen Hansa Kinder- und Jugendbuchprogramm, was damals eine ungeheure Aufmerksamkeit erfuhr. Es war einfach neu, dass bei Hansa auch sogenannte Erwachsenenautoren Geschichten für Kinder geschrieben haben. Und es gab einfach eine andere Ausrichtung dieser Programmatik. Ich würde sagen, einige dieser Bücher gab es in anderen Verlagen vorher auch schon, diese Art von Büchern, aber nicht so explizit. Da habe ich vielleicht mit dem Sophies Weltcover auch ein bisschen was dazu beigetragen, aber ich habe natürlich auch sehr davon profitiert. Und auf einmal hat der Verlag es geschafft, dass alle diese Bücher interessant fanden und angeschaut haben. Das war ein großer Schritt und davon habe ich auch profitiert. Und insofern war das schon nochmal eine, also hat mich zumindest auf eine bisschen andere Stufe nochmal gehoben.
Ja, Sophies Welt, kann man ja fast rückblickend sagen, war einer der ersten All-Age-Titel, wie man heute so sagt. Ja. Der ja wirklich von jungen Lesern gleichermaßen wie von erwachsenen Lesern mit viel Begeisterung aufgenommen wurde. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung hinweg über auch eins ihrer Bilderbücher, Schlafgut, kleiner Bär, auch das noch aus dem letzten Jahrhundert. Es gibt ein Buch, das heißt Zeichner verteidigen die Meinungsfreiheit. Das ist damals erschienen zum Attentat auf das Team von Charlie Hebdo. Und da gibt es auch eine Zeichnung von Ihnen, ein Bild von Ihnen. Sie zeigen da zwei Männer, die sich gegenüberstehen. Einer hat sein Gewehr im Anschlag, der andere einen überdimensionalen Zeichenstift, man muss sagen pazifistisch geschultert. Was muss Kunst, was kann Kunst leisten für die Gesellschaft?
Ich glaube, dass Kunst, wenn, dann Gedankenräume aufmachen kann. Also vielleicht im besten Sinne die Idee oder den Blick von jemand ein bisschen verändern kann. Das kennen wir von wenigen tollen Büchern, die unser Leben verändert haben, wo man wirklich das Gefühl hat, man geht ein bisschen als jemand anders aus dem Buch raus, als man reingegangen ist. Solche Möglichkeiten gibt es an mehr, glaube ich, eigentlich nicht. Das ist eine sehr komplexe Frage eigentlich, weil ich immer auch auf diese, wie soll ich sagen, Absichtslosigkeit der Kunst, auch die Nutzlosigkeit, um es jetzt mal etwas drastisch zu formulieren, ist ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, wenn man sich mit Bildern beschäftigt oder mit Musik oder mit was auch immer. Ja.
Sie haben ja mal gesagt, Kunst muss auch einfach schön sein. Oder darf auch einfach nur schön sein.
Ja,
muss kein Aufreger sein.
Ja, das hat sich so ergeben, doch in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass immer so eine verzweifelte Suche nach was Neuem und gesellschaftlich Relevantem als Qualitätskriterium für Kunst herangezogen wird. Ich glaube da nicht so sehr daran, obwohl Kunst diesen Aspekt natürlich auch haben kann, aber ich glaube eben auch in der heutigen Zeit, wo das zur Ruhe kommen und auch das, was Schönes sehen, so schwierig geworden ist, kann Kunst auch revolutionär stille Räume aufmachen. Ja? Stille, schöne Räume, das kann auch ein Teil der großen Wahrheit sein, wenn es da eine gibt.
Wir haben noch gar nicht über Technik und Material gesprochen. Womit arbeiten Sie?
Ich arbeite jetzt seit vielen Jahren mit ganz normalen, meistens Acrylfarben bei großformatigen Bildern, manchmal auch mit Öl, aber meistens mit Acryl, bei kleineren Bildern auf Papier, bei größeren auf Leinwand. Man muss vielleicht dazu sagen, dass ich in sehr vielen, sehr dünnen Schichten arbeite. Das heißt also, ich setze eine Farbe nicht, wie andere Kollegen das machen, auf einen Satz hin und dann steht die Farbe so, sondern ich schichte und verdichte langsam in ganz zarten Abstufungen das Bild und die Farben übereinander. Und das ist ein langer Prozess, wo ich mich so langsam dem annähere, wo ich denke, dass das Bild hin will.
Können Sie sich selber überraschen, Quint Buchholz?
Ja, das sind die schönen Momente, aber letztlich sind ganz viele Ideenfindungen sind ja eigentlich dann erst gut, wenn sie eine Überraschung für einen selber sichtbar machen. Das gelingt nicht immer, aber das gelingt immer wieder doch. Aber es gibt immer wieder, was ich auch schön finde bei meinen Bildern, einfach Deutungen von anderen Menschen, die in einem Bild was entdecken, was ich überhaupt nicht gesehen habe, was es aber zweifelsohne drin gibt in diesem Bild, ja.
Und das ist ja auch das Spannende, wenn man sich die unterschiedlichen Bücher ansieht, wo ja Ihre Bilder durchaus in ganz neuen Kontexten auch auftauchen, neuen Gedichten, ganz anderen Themen zugeordnet, wodurch man natürlich so ein Bild auch neu liest, letztlich.
Ja. Ich habe immer versucht, Bilder zu malen und nicht Illustrationen zu machen, die nur für eine Geschichte funktionieren. Und deshalb gibt es diese verschiedenen Bezugsmöglichkeiten.
Quint Buchholz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war der Büchermarkt. Die Liste der Buchtitel und alle Angaben entnehmen Sie unserer Webseite deutschlandfunk.de. Nachhören können Sie die Sendung auch über die Deutschlandfunk-Audio-App, kostenlos natürlich. Hier folgt jetzt Forschung aktuell. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.